Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf und möchte Sie herzlich begrüßen hier für den vierten und in diesem Semester zumindest letzten Filmabend zur Subkultur Islamische Welt, zusammengestellt und auch präsentiert und heute auch schwergewichtig eingeleitet von Amin Farzonefar, dem ich persönlich nochmal sehr, sehr herzlich danke und damit auch dann der Kollegin Rollberg, die das ursprünglich vermittelt hat von den Kenntnissen her. Ich freue mich sehr und es gibt auch dann eine Fortsetzung im Sommersemester, wenn auch erst mit Martin Gerner und zwei Afghanistan-Filmabenden, die auch was Besonderes sein werden. Das wiederum ist dann vermittelt worden über ihn. So bauen sich die Netze und es soll hier ein Ort werden, wo man Einblick bekommt in eine andere Welt. Diese Welt ist von außerordentlicher Bedeutung, meine ich, wie auch die Denkfigur des anderen Europas, also des Blick auf ein sogenanntes Fremdes, das natürlich auch immer perhorresziert wird, wie wir das aus der Geschichte der Phantasmen so überaus gut kennen. Und immerhin ist es von ungeheurer Aktualität, weil unsere lieben Freunde de l'Outre-Rhin, also unsere lieben französischen Freunde, ja wieder mal die Freiheit in Afrika verteidigen, offensiv, was einen auch daran erinnert, dass vielleicht das Zeitalter des Kolonialismus vor allem ein neues Gesicht bekommt, aber vielleicht noch nicht vorbei ist. Aber das ist also nur ein Phänomen, das mit unserer Plattform etwas zu tun hat. Ich habe für mich selber gesagt, dass ich nur guten Tag sage und mich freue, dass dieser vierte Abend auch langsam ein Publikum findet, das die ganze Reihe verdient, was mich besonders freut, dass ich auch schon Gelegenheit hatte, das eine oder andere Theoretische vorzutragen zum Thema Subkultur und dass heute Abend Amin Farzonefar das Wort hat für alles, was jetzt von Belang ist in der Einleitung, in der Theorie und dann für den Film in der Regie. Herzlichen Dank fürs Kommen und ich freue mich sehr auf den Abend.
Ja, also jetzt das Phänomen Subkultur ist ja ein großes und ein Feld, das sich mit ganz anderen Feldern unglaublich irgendwie sowohl in gesellschaftlicher als auch in kultureller Ebene begegnet. Das heißt, wenn wir jetzt von Punk im Film reden, müssen wir auch von Graffitis reden, müssen wir auch von Skatern reden und das alles jetzt in einem Vortrag über die ganze islamische Welt in einem roten Faden abzuhandeln, da komme ich zu keinem Ende. Ich versuche einfach mal so ein paar Gedanken, die ich noch irgendwie hatte, die in den letzten vier Sitzungen jetzt inklusive dieser aufgetaucht sind, nochmal zusammenzufassen. Also wenn wir über Subkultur reden, gibt es zweierlei Subkulturen. Es gibt einmal halt diejenigen, die im Film abgebildet werden. Das heißt, wir sehen Filme jetzt über die Sprayer oder wir sehen halt auch Filme auf der anderen Seite, die aus einer Subkultur kommen. Film selber war auch mal eine Art von Subkultur, auch insofern, als er im Nahen und Mittleren Osten so immer was Skandalträchtiges hat. Film ist sehr früh im Orient angekommen, wenige Monate bis Jahre, nachdem die Lumière in Paris den Film gezeigt haben, lief er dann auch in Tunesien, in Kairo, in Beirut und so weiter. Das hat einige Folgen, die indirekt auch mit dem, was wir gesehen haben und sehen werden, zu tun haben. Also skandalös ist Film, weil es ein neues Medium ist, in dem rumgezappelt wird. Das sind neue Wahrnehmungsmuster, mit denen man sich bisher nicht ausgekannt hat. Das muss man erstmal verdauen. Skandalös ist ein Film, weil er ein Kind des Jahrmarktes ist, keine Hochkultur in dem Sinne, weil in einem dunklen Raum Männer und Frauen in einer eher konservativen Region auf einmal nebeneinander sitzen, man nicht genau weiß, was sie da miteinander machen. Skandalös ist er auch in der orientalischen Welt, weil er erstmal gegen das orientalische islamische Bilderverbot verstößt. Das heißt also Bilder, wenn überhaupt, dann abstrakt, ornamental und jetzt sieht man da auf einmal Männlein und Weiblein, die lebensechter sich herumbewegen und gerne auch in irgendwelche romantischen Geschichten eingebettet sind. Also das ist von vornherein alles erstmal nicht besonders der Hochkultur zugeneigt. Die Einführung des Films erfolgt dann auch unter entscheidender Beteiligung von Subkulturen. Das heißt, es sind in den genannten Ländern, vor allen Dingen Juden, Armenier, Parsen, Zoroastrier, vor allen Dingen in der Türkei und im Iran, oder eben Ausländer, Italiener, Franzosen im Maghreb, die diesen Film da in die Region bringen. Und dementsprechend auch immer so was Skandalträchtiges mit sich führen. Die Deutschen spielen auch eine Rolle in Ägypten, kann man hier nicht länger ausführen. Warum? Vor allen Dingen diese Minoritäten, weil die Frauen, nämlich nicht die muslimischen Gruppen, eigentlich einfach mehr Freiheiten hinsichtlich der gemeinhin als verwerflich empfundenen Profession des Schauspiels haben. Das heißt, die ersten Schauspielerinnen sind entweder sehr mutige Musliminnen oder es sind einfach Angehörige der armenischen oder jüdischen Minderheit oder der persischen Minderheit. Ja, diese neue Technologie kommt also jetzt vor allen Dingen in der arabischen Welt, im Iran und in der Türkei ist es was anderes, vor allen Dingen durch die Kolonialmächte dahin. Und die dient von den Kolonialmächten aus vor allem der Unterhaltung der Angehörigen dieser Kolonialschicht, den eigenen Bürgern. Produziert dabei, reproduziert und verfestigt, also Klischees des Orients. Das heißt, in den Ländern selber laufen Filme, die mit den Realitäten in diesen Ländern erstmal wenig zu tun haben, die aber auch mit den Mythologien und Geschichten in diesen Ländern relativ wenig zu tun haben. Das sind eher Fantasien europäischer Art, die da gepflegt werden. Erst später in den 30er, 50er bis 60er Jahren im Zuge der Befreiungskriege gibt es dann sowas wie eigene Erzählungen. Ja, man kann dieses Kino, das jetzt zwischen den Kulturen, zwischen diesen kolonialistischen Siedlungen und der breiten Bevölkerung in den Ländern entsteht, jetzt das kann man einmal als Überfremdung oder Kolonialisierung tatsächlich fassen. Man kann auch sagen, es ist einfach ein gelungenes Beispiel einer Übersetzung und Verschmelzung eines ostwestlichen Kulturtransfers. Diese beiden Deutungen sind bis auf den heutigen Tag wirksam. Das zeigt sich an der Zensur in den vielen Ländern. Zum Beispiel in Iran, da ist das offizielle Kulturprogramm immer bemüht, also das eigene Kino gegen ein dekadentes westliches Kino, das irgendwie Verwerflichkeiten und Skandale mit sich führt, abzugrenzen. Also einerseits sehr auf eine gewisse Authentizität bedacht, die man dann immer von den anderen fernhalten muss. Gleichzeitig gibt man für das Kino dann wieder enorme Fördersummen aus. Das iranische Kino ist seit 20 Jahren immer wieder mit allen möglichen Festivalpreisen ausgezeichnet worden. Dieser Antagonismus, den ich jetzt hier also im Gegensatz zwischen Überfremdung einerseits und Übersetzung andererseits, zwischen Entfremdung, also da kommt was auf uns zu, mit dem wir irgendwie nicht wirklich zu tun haben aufgrund unseres Herkommens her und andererseits an der Aneignung, das ist was, damit machen wir auch wirklich was, das gehört dann doch zu unserer Kultur. Das prägt auch, ich lege jetzt einmal diesen etwas komplizierten Satz vor, auch die bislang kaum erörterte, jedoch komplexe und auch filmwirtschaftliche relevante Problematik von europäisch-orientalischen Koproduktionen, die für Sendeanstalten und Förderboards immer attraktiver werden. Dem Ausgleich fehlender eigener staatlicher Förderung in vielen islamischen Ländern durch westliche Töpfe wird oft argwöhnisch begegnet. Dem westlichen Produzenten und Förderboards wird die Auswahl und Bevorzugung gewünschter Themen, Akteure, Genres und einer bestimmten Ästhetik unterstellt. Das heißt also, Filme aus der Region, so sie denn hier auf den Festivals landen, sind meistens in Koproduktion mit ZDF um die Ecke, mit Medienbord Brandenburg, mit Geldern von Eurimage etc. entstanden, weil die meisten dieser Länder sehr geringe Fördergelder aufwenden für ihr eigenes Kino. Dann ist es nämlich subkulturell, wenn es ohne diese Fördergelder entsteht und hat dann wieder eigene Probleme mit sich. Offizielle Produktion also unter westlicher Mithilfe und dementsprechend dann schon wieder was kolonialistisch, entfremdet oder was auch immer. Nicht nur, also das Independent-Kino in den Regionen selber, die Subkultur da, die steht nicht nur dem kommerziellen Mainstream in den Ländern sehr kritisch gegenüber, die lehnt halt also die großen Bollywood-artigen, sich über 3 Stunden hinziehenden Melodramen ab, sondern die ist auch diesem Festivalkino oft gegenüber sehr kritisch und sagt, an diesem Markt beteiligen wir uns nicht. Und dann bilden sich in den Ländern selber wieder Subkulturen heraus von Filmschaffenden, von denen wir gar nichts wissen, bis sie auf einmal selber wieder zu einer Marke werden. Und dann dringen die wieder in die Festivals vor und dann heißt es wieder, hier ist das authentische ja, was auch immer, ägyptisch erzählen. Das werden wir demnächst auf der Berlinale sehen. Da läuft ein Film, den habe ich schon in Kairo geguckt. Der ist ganz toll. Der sieht aber genauso aus wie irgendein türkischer Arthouse-Film oder wie irgendein iranischer Arthouse-Film. Der sieht einfach aus wie ein Arthouse-Film, ist aber ägyptisch. Ja, also ist der Wechsel zwischen Subkultur und Hauptkultur immer schwankend und osmotisch. Ja, die Membran in dieser Kulturlesung ist semipermeabel, das heißt, die Bewegung geht immer mehr von der Subkultur zum Mainstream. Umgekehrt ist es seltener. Also man hat immer erst diese Bewegung, da ist was am Rand, das dringt in die Mitte vor. Wenn der Mainstream in die Subkultur wieder rum rüberschwappt, dann ist das vom, heißt das Ganze Trash irgendwie, ne? Ja, diese Gegenüberstellung lässt sich auch etwas anders formulieren. Also ich habe schon den Begriff des Authentischen aufgeworfen. Man hat dann das Traditionelle, das Eigene, das Althergebrachte, das mit den islamischen Werten und Normen entsprechende. Und dann hat man das Fremde, das Andere, das Westliche, das Dekadente. Also wie gesagt, das ist jetzt alles sehr vergröbert gesprochen. Und dieses Authentische kann durchaus auch hegemonial dominant auftreten. Das ist in den ganzen arabischen Despotien der Fall. Also die sagen alle, wir stammen von was weiß ich her ab und was wir sagen, ist unserer Region gemäß. Und das Authentische kann aber auch völlig subkulturell auftreten. Also als volksnahe Abgrenzung gegen dann halt ein als dekadent oder verwestlich empfundenes Regime. So beispielsweise im Iran geschehen. So viel zu diesen theoretischen Auslassungen. Was finden wir jetzt konkret auf den Filmfestivals? Also wir finden Filme über Subkulturen aller Art, vor allen Dingen über Gruppierungen, die über den Film zu einem Bild kommen, die aber lange Zeit medial gar nicht oder halt nur negativ moralisierend in diesen Kulturen vertreten waren. Beliebt sind Filme über Gender-Minoritäten, also da gibt es eine Reihe von Dokumentationen beispielsweise über schwul-lesbische Organisationen und Transvestiten in Istanbul, das weiß ich, weil wir halt unser türkisches Filmfestival haben. Es gibt sehr viele Filme über Transsexuelle in Teheran und dergleichen mehr. Dann gibt es das Feld ethnischer Subkulturen, also beispielsweise die unterdrückten Roma von Istanbul, die seit Jahrhunderten ihre Roma-Kultur versuchen auszuleben und dann halt im Zuge der Gentrifizierung an den Rand gedrängt werden. Ähnliches über Berber im Maghreb, es gibt schamanistische Praktiken unter Kurden und es gibt auch sehenswert und verblüffend einen Film, Zwei halbe Leben sind kein Ganzes, der beschäftigt sich mit dem Phänomen der Wiedergeburt im syrisch-türkischen Grenzland. Ganz toll. Dann gibt es, was uns hier vor allen Dingen anspringt, interessiert, weil es auch vertraut ist, das weite Feld popkultureller Praktiken. Also Skater in Afghanistan ist immer so ein Label, das erwartet man nicht, das kennt man nicht, aber es gibt es und deshalb gibt es darüber auch Filme. Die Akteure dieser ganzen popkulturellen Szene streben vor allen Dingen die Teilhabe an dem globalen Mainstream an. Zumindest sieht es erstmal so aus. Die wollen das haben, was wir haben. Die wollen denselben Spaß haben wie wir. Ich habe hier den Film über iranische Rockmusik vorgestellt. Und da sind auch die bekannten Embleme, also Jim Morrison, Che Guevara, das kennen wir alles. Der Genderbereich ist und bleibt für den Westen von dauerhaftem Interesse. Da fasziniert dann den Zuschauer das Gegen- und Nebeneinander von unerwarteten Freiheiten. Also auf einmal kulturelle Nähe. Hey, das ist ja wie bei uns und das im Iran. Und dann unerwartete Restriktionen, also ein völlig klares Fremdempfinden. Also ist ja unglaublich, was es nicht so alles gibt. Beispiel auf Jafar Panahis Spielfilm Offside. 2006 hat er, glaube ich, einen silbernen Bären gewonnen über fußballbegeisterte Mädchen. Und dann den Dokumentarfilm Football Undercover über fußballspielende Mädchen im Iran. Folgen weitere Dokumentationen über die wunderbare Welt von toughen Badmintonspielerinnen, Fechterinnen, Karatekämpferinnen und Kickboxerinnen, Formel-1-Pilotinnen, alle aus dem Iran, im Iran lebend, Rockmusikerinnen und bald wohl über die erste persischstämmige Astronautin. Die gab es auch. Generell spielen die Filmemacher, die solche Sujets dann entdecken, mit dem Erstaunen des Publikums, was alles so möglich ist im Gottesstaat. Weisen aber auch die Grenzen sehr gerne von solchen Szenen und Subkulturen auf. Ein Film wie der marokkanische Spielfilm Le Sang du Satan ist von 2006, 2007. Der zeigt den realen Fall, also als Spielfilm einer Heavy-Metal-Band, die aus irgendeiner marokkanischen Vorstadt stammen, den 2003 der Prozess gemacht wird. Unter anderem sagt man ihnen Satanismus nach. Drei von denen werden zu einem Jahr Haft verurteilt. Inzwischen sagen aber auch Beteiligte, das wäre heute nicht mehr der Fall. Also es gibt auch eine Entwicklung, dass dieser Vorwurf wäre und dieser Prozess wäre in der Form nicht mehr möglich. Werden diese Heavy-Metal-Jungs und Fans und Mädels, die in diesen Bands spielen, immer noch als verirrte Kinder entmündigt und entschuldigt und dann ins Kollektiv heimgeholt, so zeigt das der Film, zeugt ein ähnlicher Prozess von einer völligen Ausstoßung aus der Gattung Mensch. 2002 wird in Ägypten einer ganzen Gruppe von homosexuellen Männern der Prozess gemacht. Im Fernsehen sieht man, wie sie in einem Käfig in den Gerichtssaal gefahren werden. Über dieses Thema, also Homosexualität in Ägypten, wäre im Moment ein Film allenfalls, sagen wir mal, im Kunstkontext denkbar. Wir hatten schon darüber geredet, also wenn homosexuelle Subkultur oder Lebensart im Spielfilm auftaucht, dann müssen die immer negativ moralisierend dargestellt werden. Ein wichtiger Unterschied zu den Protestbewegungen des Westens an dieser Stelle, jetzt ist mir aufgefallen, dass der vielleicht in den arabischen Ländern weniger gegen die Eltern gerichtet ist. Das ist, die sind hier vielleicht irgendwie immer mitgemeint, sondern vor allem gegen die repressiven Regime der Älteren, also die Mächtigeren, die aus unterschiedlichen Ideologien heraus eine offizielle Kultur propagieren. Das ist dann in den arabischen Ländern der Pan-Arabismus, der Nasserismus, der Baathismus und andere Ideologien, die halt von den Freunden, Anhängern der Popkultur beispielsweise abgelehnt werden. Andererseits kann man überlegen, ob diese Popkultur nicht eigentlich gegen gar nichts gerichtet ist, sondern einfach nur stattfinden will. Und eben dadurch schon automatisch zu Subkultur und subversiv wird. Das haben wir bei der Rockmusik im Iran gesehen. Also die wollen einfach nur Musik machen, dürfen es nicht und gehen halt in den Keller. Wenn diese Dominanzkultur, also jetzt die Ideologien zu erdrückend sind, dann lähmt sie sich selber, wie etwa im Fall Ägyptens, und die Subkultur quillt an die Oberfläche. Also kurz vor dem arabischen Frühling, noch bevor der ausgebrochen ist, gab es immer eine größere Sichtbarkeit der Subkulturszenen. Wir hatten hier den Film Microphone gezeigt, der sehr schön den Gegensatz zwischen der mumifizierten offiziellen Kultur und dem Zensurapparat im Ägypten unter Mubarak gezeigt hat. Und demgegenüber stand dann halt so eine sehr vernetzte Szene von Sprayern, Skatern, Hinterhofmusikern, Indie-Filmemachern. Aber es gibt auch beispielsweise Comiczeichner, Metro, Cairo Underground, habe ich gerade gelesen, der hat mitgebracht, ist bei Edition Moderne erschienen, stammt noch auch aus der Epoche vor dem arabischen Frühling, da ist aber schon alles drin und der Zeichner ist auch eindeutig, sagen wir mal, einer Subkultur zuzuordnen, weil er diesen Comic irgendwie auf abenteuerliche Vertriebswege irgendwie dann an einen Verlag bekommen hat. Ja, während der ägyptischen Revolution, um dabei zu bleiben, kommt es zu einer Explosion dieser neuen Ausdrucksform. Inzwischen ist Ägypten wohl das arabische Land mit den populärsten Graffiti-Künstlern. Also bekannt sind Ganzir und Kaiser, die tauchen auch regelmäßig bei Arte Tracks oder Metropolis auf, sind auch hier ab und zu mal auf Diskussionen und akademischen Veranstaltungen zu sehen. Diese Szenen gedeihen und dann gibt es neue Verquickungen aus Volksmusik und Elektromusik, alles infolge dieser arabischen Bewegung. Und über all diese verschiedenen Szenen entstehen Filme zurzeit. Gerade im Moment. Ja, wenn man es auch so will, sind auch die Muslimbrüder eine zum Mainstream gelangte Subkultur. Auch sie agitierten und agierten im Verborgenen in bestimmten definierten Räumen, waren durch einen bestimmten Stil, Dresscode und einen eigenen Jargon füreinander erkennbar und jetzt sind sie an der Regierung. Der Film heute Abend setzt bei einer Subkultur an, die aus der Migration von der islamischen Welt in den Westen hervorgegangen ist. Auch innerhalb vieler Länder des Nahen und Mittleren Ostens entstehen Subkulturen durch Migrationsbewegungen. Die nenne ich aber jetzt nicht mehr, sondern beende das hier einfach und gehe zu dem Buch Takwakor über. Also, das Phänomen ist insofern ganz interessant, weil der Autor Michael Muhammad Knight der entstammt irgendeiner amerikanischen Kleinstadt, ist prekär aufgewachsen, sagen wir mal, mit einem gewalttätigen, wie er selber sagt, schizophrenen Vater. Die Mutter hat die Sachen gepackt, ist abgehauen und er ist in einem puritanischen Milieu aufgewachsen, hat dann irgendwann über die Band Public Enemy von Malcolm X gehört und sich sofort für den Islam interessiert. Ist mit 17 dann in den Nahen Mittleren Osten gereist, hat sich fundamentalisieren und radikalisieren lassen, hat auch kurz überlegt, ob er nicht in Tschetschenien gegen die Russen kämpft, sich dann dagegen entschieden, ist wieder zurückgekommen und meinte, also er muss jetzt mit dieser ganzen Radikalisierung abbrechen und hat angefangen, diesen Roman zu schreiben. Und dieser Roman, ja, hat ihn dann wieder auf andere Wege gebracht, den des Schriftstellers halt. Da gibt es eine Szene von, es ist eine Wohngesellschaft, eine Wohngemeinschaft. Da ist ein Mädel, die hat eine Burka und da drauf sind ganz viele Punk-Sticker aufgenäht. Die leitet das Gebet, es wird gekifft und alle möglichen Drogen werden konsumiert. Die einen lehnen das ab, die sind so der Straight-Edge-Ecke zuzuordnen und sagen, nein, der wahre Islam verbietet das, aber Punkmusik ist nicht verboten. Also es ist ein sehr bunter Kosmos, um nochmal das nachzuhalten. Der Film spielt komplett in den Staaten, in Buffalo, nicht jetzt irgendwie in Riyadh oder sowas. Das Buch war sehr erfolgreich, wurde zu einer so einer Art Kultbuch und bei dem Autoren riefen immer wieder Leute an oder sagten auf Lesung, tolle Szene, wo treffe ich diese Bands, wo treffe ich diese Jungs, ich will da auch mitmachen und diese Mädels und ich will auch ein Taqwa-Chor werden. Und er sagt, Leute, das habe ich mir nur ausgedacht, das gibt's gar nicht. Und dann sagten die, ja, dann machen wir das selber. Und dann ist also aus diesem Roman ist quasi diese Taqwa-Chor-Szene entstanden. Also Islam, Punk mit einem sehr bunten Verständnis von Islam und das sehen wir gleich. Und alles Weitere erzähle ich dann dahinter her und ja. Film ab. Viel Spaß.
Sie wollten uns noch was sagen, sagten Sie vor dem Film.
Was kann man sagen? Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Er hat auch jede Menge andere Bücher danach geschrieben. Teilweise ist er er hat eine Reise durch die USA gemacht mit dieser Perspektive, die nun mal ihm eigen ist. Und das Buch wurde dann großartig gelobt mit Kerouac verglichen. Mit manches, aber. Eins heißt Blue-Eyed Devil. Das ist dieses Reisebuch. Das andere. Da geht es darum, dass diese Taqwa-Chor-Protagonisten beschließen, Matt Damon zu entführen und Hollywood zu erpressen, damit die Darstellung der Muslime in Hollywood künftig besser werde, als sie bislang ist. Und das Buch heißt Osama Van Halen. Genau. Der Film ist 2009 entstanden und die Dreharbeiten 2007 bis 2009, das heißt, kriegen wir mit, ne, da konnte man noch auf Bush schimpfen, da war man sich noch einig, heutzutage etwas schwieriger und das Buch hier ist 2003 rausgekommen, das war ein wesentliches Jahr.
Ja, was wollen wir jetzt, wenn wir fragen, was wollen wir diskutieren? Es gäbe vieles zu diskutieren, wahrscheinlich. Ich dachte zwischendurch, das sei ja nicht nur so, dass die Figuren ursprünglich erfunden sind im Buch, sondern ich dachte, das Ganze ist jetzt eine Erfindung. Ne? Also, das heißt, ich dachte plötzlich, seltsam, diese ewigen, diese Emphase, dachte ich, das könnte doch so sein, dass dieses Erfinden eines Buches selber eine Erfindung ist, also ein Fake auf der zweiten Ebene. Aber vielleicht bin ich verschwörungstheoretisch infiziert. Weil da noch so was Eigentliches lebt, dachte ich plötzlich. Naja gut, das wird so vorgeführt und das ist alles auch die Geschichte eines US-Amerikaners, der dann also statt Kämpfer zu werden, also anders kämpft und so eine Hybrid-Mischung macht zwischen Punk und Muslim, Glaube und so weiter, dachte ich plötzlich, vielleicht ist das ja der Fake, also die eigene Biografie, die gefaked wird und so war. Aber wer wäre das dann eigentlich hinter den Masken?
Das wäre dann wieder Hollywood und so weiter.
Das meine
ich. Nein, nicht unbedingt. Also auf jeden Fall ist das Matrioschka-Prinzip dieser ganzen Geschichte ja eingeschrieben. Also die Subkultur, die innerhalb der Subkultur eine Subkultur ist und dann nochmal in die andere, sagen wir mal, nicht nur als soziales Konstrukt innerhalb einer Migrationsgesellschaft, sondern quasi historisch gewachsene Kultur wandert und da auch nochmal eine Subkultur ist. Aber führt das jetzt irgendwo hin?
Nein, keine Ahnung. Ich sagte ja, dass ich nicht weiß, was wir diskutieren wollen. Ich sagte nur, was plötzlich für einen Eindruck bekommt. Das ist natürlich die Rede eines Unkundigen, ja, der sofort glaubt, wenn so etwas dann einen Begriff bekommt, wie Takwakwo, und da gibt es einen Autor, dass das Ganze ja eben, also nach der Postmoderne schon auch eben so eine Art Fiktion auf einer anderen Ebene nochmal sein könnte. Aber das ist ein Votum eines Novizen. Vielleicht wollen Sie ja ganz andere Dinge diskutieren oder beisteuern.
Aurore hat doch ein Buch über Film und Migration rausgebracht. Was fällt dir dazu ein jetzt?
Genau, jetzt gehen wir
auf Publikum. Ich habe überhaupt nicht an Migration gedacht heute Abend, tatsächlich. Das habe ich vergessen.
Aber woran hast du gedacht?
Ich habe mich gefragt, was ja auch erzählt wird, welche Rollen die Frauen spielen und wie die politische Gesinnung eigentlich dieser Leute ist, dass ich darüber gerne mehr wissen wollte. Kannst du da vielleicht was zu sagen, oder?
Der Musiker jetzt?
Ja, der Musiker und diese Szene. Also zum einen das Verhältnis zu den Frauen. Klar, also sozusagen öffentlich ist das nicht erlaubt, aber was haben die innerhalb der Szene für ein Verhältnis zu den Sängerinnen, zu den Frauen?
Also die haben, glaube ich, haufenweise Verhältnisse zu den Sängerinnen und den Frauen. Und die sind aller möglicher Couleur. Also zumindest ist das in dem fiktiven Buch, ist das explizit so, dass das eine sehr heterogene Community ist, die sich durch alle möglichen Grade von Purismus und Enthaltsamkeit bis zum selig-sufistischen Schwelgen in Orient, in Orgien, Orient auch, Orgien, der Orgien. Bewegen. Genau. Ja. Und das Mädel ist ja da immer auch dabei. Gut, es hätte paritätisch besetzt sein können, aber sind das die anderen Punkbands? Genau.
Fehlt aber nur, solange sie sich in den USA befunden haben. Das ist ja klar.
Die haben sich ja in den USA befunden.
Ja, aber dann später waren sie ja dann noch in Pakistan und da geht dann nicht mehr gut.
Ja, aber das ist ja ein US-Phänomen.
Ja,
also das ist ja deshalb, das ging ja darum, eher zu gucken, jetzt Subkultur in der islamischen Welt, und das ist jetzt halt innerhalb der Subkultur der Muslime in der amerikanischen Welt anzusiedeln.
Und man wollte dann gucken, wie kommt es in einem traditionellen Staat, wie kann man es da.
Ja, ich glaube, das würde man jetzt, also als filmtechnisch würde man es ganz so gescriptet nennen. Das heißt, vielleicht hat der Regisseur die Idee, hey, wie wäre es denn, ihr fahrt mal dahin und macht das mal so und so. Aber ich finde das sehr, ich fand das den interessanteren Teil, zwar, weil da kann man ja gucken, also was. Inwieweit ist da überhaupt eine Begegnung möglich in so einem speziell kodierten Bereich wie der Punkkultur, wenn die auf so eine sehr eingesessene Tradition stößt? Und war sie manchmal möglich und manchmal nicht.
Aber das hat doch wirklich, jetzt bin ich auch etwas irritiert, das hat wirklich stattgefunden in Pakistan.
Doch.
Das war dokumentarisch, das oder war das inszeniert?
Also diese Band, du bist zwar später gekommen.
Nee, ich war um 7 schon da.
Ja, okay. Die Band ist tatsächlich nach Pakistan gefahren, um da einfach zu gucken, wie ist es jetzt. Sie sind meistens pakistanischstämmig, aufgrund dessen, wie sie sich gebildet haben. Es sind auch Iraner dabei und andere, aber der überwiegende Teil ist pakistanischstämmig, und die haben halt gesagt, wir fahren jetzt mal dahin, an den Ursprungsort unserer Väter, und exportieren jetzt mal den Punk irgendwie. Ne? Also der Islam ist ja auch ein Import-Export-Geschäft und dann macht man sowas mit dem Punk jetzt auch. Ja. Und mich wundert, dass das nicht ganz gescheitert ist, offenkundig.
Und gibt es da, weißt du was, wie, ob es da weiterging, ob es angenommen wurde, ob sie sich irgendwie etabliert haben in irgendeiner Nische in Pakistan? Oder?
Die werden wahrscheinlich mythische Spuren hinterlassen haben, von denen man noch erzählt. Also ich meine, die Musikkultur, ich vermute mal, das haben die auch mit diesem Schwenk über den Plattenmarkt gemacht. Das sind halt dann diese sehr weichgespülten romantischen Sänger, die halt dann gewisse, was weiß ich, europäischen, westlichen Harmonien da versuchen, da anzudienen. Aber die hatten ja auch, die waren ja auch Leute mit Led Zeppelin, Kost-T-Shirt und was war das andere? War noch irgendwas wieder zu erkennen. Das ist dann quasi so die offizielle westliche Musik, die man auch kennt, mit der man sich auch identifiziert, mit der man sich seine Nische schafft, mit der man sich auch in der Gesellschaft irgendwie halt einmischt in diesem Kastendenken und sagt, okay, ich höre jetzt Led Zeppelin, das ist 70er, das ist cool. Nur Punk fällt da offenkundig rum durch alle Raster durch, weil es gibt keine Szene, man kennt das nicht und es bedeutet erstmal nichts. Also es ist einfach semiotisch einfach nicht bekannt. Da stoßen wir jetzt rein.
Abgesehen von dem Phänomen Subkultur in der Subkultur in der Subkultur und Punk im Islam, was eine ganz irritierende, aber auch spannende Frage ist, hatte ich das Gefühl, also der Film hat auf der einen Seite ein bisschen was Dokumentarisches in der Richtung, aber es handelt sich um Michael Muhammad Light. Ist da.
Ja.
Und da sehe ich komischerweise einen ganz, ganz anderen Konflikt. Also ihn zu sehen, wie, ich sag das mal ein bisschen ironisch und übertrieben, wie angepasst er sich in eine Moschee verhält und eben auch in einer entsprechenden Kleidung wieder rauskommt und seine Freundin so begegnet und dann plötzlich wieder umschwenkt in Drogen und was für eine Welt und gleichzeitig eben sich feiern lässt. Sich feiern lässt als Michael, Michael, Michael. Wenn man sich erlaubt, eben George Bush is a motherfucker in Pakistan zu sagen, wird man gefeiert wie ein Held. Und das ist irgendwie ein ganz schräger Konflikt. Also da komme ich nicht so ganz mit klar. Was macht der eigentlich? Was tut der? Sucht der wirklich nach was? Oder geht es ihm um seine Person, seine Selbstdarstellung? Und benutzt dann eben seine Freunde, so wie er behauptet, seine Mutter eben ausgenutzt zu haben, seine Freunde, um in den Vordergrund zu kommen? Also es sind da plötzlich ganz andere Konflikte, die eigentlich dieses Phänomen Punk und Subkultur in der Subkultur überspülen und in den Hintergrund irgendwie ein bisschen drehen.
Also Fakt ist, ohne ihn gäbe es das Ganze nicht. Er ist die zentrale Figur, er ist quasi der Prophet der Takfakor-Bewegung, er hat auch das Buch geliefert, ne? So irgendwie heißt er noch Mohammed. Mhm. Fakt ist aber auch, ohne diese Anhänger gibt es die Bewegung auch nicht. Also,
Das wäre ja vielleicht auch noch interessant gewesen, dass, also die Reise ist ja sozusagen in eine Richtung gegangen, wenn man das so betrachtet, dass Punk-Islam ist, dann gibt es die beiden Pole, Punk und Islam, und jetzt sind die Punks zum Islam gefahren. So. Was mich interessiert hätte und was ich vielleicht auch vermute, dass es kein Zufall ist, ist, dass es in die andere Richtung nicht gegangen ist, nämlich dass Moslems, also diese Punk-Moslems, in die amerikanische Punk-Szene wirklich gefahren sind. Weil was man gesehen hat an Aufnahmen, war alles innerhalb dieser Szene. Und was mich interessiert hätte, wäre vielleicht auch noch die Reaktion der amerikanischen Punk-Szene auf gläubige Moslems, die jetzt auch Punk machen und das predigen. Weil ich glaube, das würde auf ähnlichen Widerstand oder ähnliche Skepsis stoßen, wie vielleicht bei relativ traditionalistisch eingestellten Moslems.
Also wenn jetzt, gesetzt den Fall, die hätten in Pakistan auch sowas ausgelöst, ist das jetzt gemeint? Oder?
Nee, das, ich fand einfach, was
würde passieren. Die Takfakors wie die in der Punk-Szene.
In den USA. Also
ja, gut.
Das
also,
fehlt halt.
Das Buch ist ja von Yellow Biafra verlegt worden. Also der hat ja gesagt, der Mann ist gut, irgendwie, das ist ein tolles Buch. Und die haben auch wirklich das, also ne, der Dead Kennedys Frontmann hat das auch wirklich promoted. Und Es war auch tatsächlich so, dass viele der Bands, die erstmal durch dieses Label Takwakur sich irgendwie zusammengefunden haben und unter dem Banner von Mohammed Naib dann halt ja auch ein bisschen populärer oder halt ein bisschen mehr in die Medien gegangen sind, die später wieder davon distanziert haben und gesagt haben, ja Moment, also letztendlich Islam kommt jetzt in vielen unserer Songs vor, aber nicht in allen oder so. Also letztendlich machen wir auch hier Punkmusik und Islam ist nur eine Komponente von denen. Und es gibt diese Berliner Diskussion, die habe ich auf die Facebook-Seite gestellt. Der Neid ist ja auch ziemlich rumgetingelt durch Deutschland. Er war, glaube ich, in Köln. Und da sitzt der Tamer Yid, der irgendwie Akademie der Künste einerseits und auch eine eigene Punkband hat und auch noch irgendwie türkeistämmig ist. Und der sagt, was ist denn das für ein Quatsch hier? Religion ist meine Privatsache. Ich bin gläubig und der Punk ist was ganz anderes. Man soll das eine nicht für das andere benutzen.
Ich sehe noch ein ähnliches Problem wie der wie einer meiner Vorredner. Oder was sich daran vielleicht anknüpfen lässt. Ich komme nicht darüber hinweg, dass eine gewisse kolonialistische Bewegung zu sehen, dass nämlich die amerikanische, wenn doch Islam-Punk-Band nach Pakistan zieht und so suggeriert, also zumindest der Film tut das, suggeriert, in Pakistan gibt es sowas gar nicht. Ja, also Pakistan ist so dieses exotische, unfreie Land, wo die Leute in verschiedenen Kasten aufgeteilt sind und da gibt es erstmal Punk gar nicht und jetzt kommen wir hier hin und bringen sozusagen dieses befreiende Punk-Ding nach Pakistan und gucken, wie die Leute reagieren. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte es interessanter gefunden und das habe ich auch, als ich von dem Film gehört habe, also das war so meine erste Kritik, so ja, gut, aber das sind ja Amis. Also das sind ja Amerikaner. Ja. Ne? Und das sind nicht, also ich hätte es interessanter gefunden, wie ist es denn eine Punkband, die wirklich in Pakistan entsteht, die in diesem kulturellen Umfeld, in diesem kulturellen Klima sozusagen entsteht und was ist da für Potenzial? Und wie würde das dann zum Beispiel Amerika aufgenommen? Das finde ich eine viel spannendere Frage als die Amerikaner gehen nach Pakistan. Also das ist, wo der sagt, George Bush ist ein Motherfucker, so ja. George Bush ist auch im Mittleren Westen gegangen. Also, ne, da sehe ich eher da eine Parallele als umgekehrt.
Vielleicht gibt es ja auch eine Subkultur in Pakistan, nur sie ist kein Punk. Das wissen wir halt nicht. Nee,
das
kann
keiner,
der das hype oder da man verdienen kann und da wissen müssen.
Ne, das meine ich. Also, was ich
aber es wäre so ein bisschen suggeriert, als würde es die dann nicht geben. Ja, also als bräuchte ich die Kurve, um das nach Pakistan zu bringen.
Außer eine Sache, nämlich das ne, only the rich, also die Reichen haben alle mögliche Musik vielleicht zur Verfügung, ist eher so eine Klassengeschichte. Ne?
Ja, aber die, das ist ja auch.
Ja, die anderen nicht.
Naja, wenn ich jetzt rumgucke, wer hat im Iran oder in Kairo und Marokko hat halt Led Zeppelin-Platten zu Hause, dann sind das die Leute, die ich besuche. Ich weiß nicht, ob der Schuhputzer auch Led Zeppelin zu Hause hat, aber ich garantiere, er hat nicht Sex Pistols zu Hause, würde ich garantieren.
Warum das ist ja auch was ganz anderes, ja. Was nicht vom Westen inspiriert.
Ja, aber wollte ich euch da sagen, also warum braucht es Led Zeppelin oder Sex Pistols? Also ich glaube, das Problem ist, dass wir den westlichen Blick haben und sagen, so, das sind die Modelle, an die wir Punk und Rock'n'Roll oder was auch immer anknüpfen. Interessante Fragen. Das gibt es eigene Modelle in den in islamischen Staaten, muslimischen Staaten.
Ja gut, wir haben ja gesehen, in den ersten drei Filmen gibt es ja diese Szenen in diesen verschiedenen Ländern und Städten.
Okay, die
das ist ja nicht, das ist der vierte, der wirklich was zeigt, was so ein bisschen nicht in das bisherige so ohne weiteres reinpasst, aber unglaublich originell ist, weil also nachdem der Punk schon längst, der ist ja längst tot gewesen schon 17 Mal, ja. Also schon als er ins Leben kam, war er eigentlich fake, mindestens in England. Aber das, also es gibt ja nichts Realistischeres als Fiktionen oder Mächtigeres. Ja. Also das komme ich nochmal auf dieses Thema zurück. Und jetzt ist da eine Gruppierung in den USA, die entsteht, sagen wir, durch bestimmte Zufälligkeiten, die irgendwie so eine Idee hat, wie ist Islam und Punk. Also Punk eher als was Blasphemisches, sage ich jetzt mal, ja, wo es auch keine kontrollierte Rede gibt, also unreine Rede, grenzenlose Rede, Beschimpfungen, also Blasphemien. Und das im Islam, von dem man ja nun weiß, dass er, anders als die katholische Kirche, die ja auch, die, also naja, lassen wir. Auf jeden Fall kein Problem hat mit Blasphemien, wenn sie in einer bestimmten Form reguliert werden. Also das ist keine unbedingte Religion in Bezug auf ihre eigenen Prinzipien. Der Islam aber sehr wohl. Das heißt, da gibt es erstmal so eine Kollision zu vermuten, dass Punk wirklich ausgeschlossen ist von dem, was Islam so gängigerweise oder in breiterem Rahmen auch sein könnte als religiöse Idee. Und das wird ja auch nicht klar, weil diese Trennung als die Moscheewelt und wenn er da oder auch wenn er bei den Sufis, das macht er ja, das war so ein Moment im Film, wo ich dachte, das war seltsam. Also dieses Schlager war dann plötzlich so sehr, sehr glaubwürdig. Also ja, da fiel er plötzlich in diese Dschihad-Vergangenheit zurück, die ja für ihn nur virtuell war oder kurz vor der Grenze, ne? Sondern es wird symbolisch so eine Grenze überschritten. Das war ein ganz starker Moment im Film. Und dann weiß man nachher natürlich, wie verhält sich das jetzt zu dieser blasphemischen Subkultur eines Yankees, der aber fast Gotteskrieger geworden wäre und jetzt doch irgendwie aus einer Laune raus mit seiner Crew halt mal so durch, das kommt wieder dieses uramerikanische Motiv, nicht nur Kerouac, sondern On the Road, ist also das nochmal ein Bus, der irgendwo durch die Welt fährt mit irgendwelchen Freaks. Ja? Also nachdem es die Mary Pranksters in den 60er Jahren schon gab, und es waren auch nicht die ersten, es fährt nochmal ein Bus mit irgendwelchen blasphemischen Freaks von den Staaten on the road. So ein klassisches Motiv. Aber die Mischung ist natürlich interessant, weil das kann sagen, das ist halt sehr singulär, dann treten die halt irgendwie in Pakistan auf, da passiert was, das ist ja auch interessant, ein Staunen, eine Irritation. Es ist tatsächlich eine Irritation auf alle Seiten. Und vielleicht ist es das auch. So, ohne dass man sagen kann, jetzt kann man es auflösen in irgendetwas, von dem wir gerne hätten, dass es bessere Konturen kriegt. Aber es ist halt dieses. Und offensichtlich hat sich der Autor, zumindest so wie er sich präsentiert, da ja irgendwie aus einer sozialen Existenz raus in eine andere Reihe gefunden, mit dieser ersten Fiktion, die dann plötzlich für ihn nochmal eine andere Realität wird. Das ist in sich interessant, man kann vielleicht, also ich kann keine große Theorie draus machen. Das ist das, ich persönlich jetzt, sondern man kann es einfach wahrnehmen, in diesen Kollisionen, in diesen Reibungen, was da alles nicht aufgeht, eigentlich auf keine Seite. Das finde ich schon noch irritierend. Und da ist was dran. Ich weiß noch nicht genau was.
Aber es ist ja wirklich nur auf Pakistan bezogen, weil Punk in Islam gibt es im Iran und
ja, ja,
auch in anderen islamischen und dort gibt sie vor Ort. Dort ist es dort entstanden. Er bringt es nach, um an den Platz wieder zu gehen, wo er seine Religion gefunden hat.
Ja, und die anderen ihre Familie, ne? Herkunft. Die
genau, letztendlich suchen sie ihre Wurzeln.
Eltern, Onkels, Großeltern, die schon begraben sind.
Ja, ja, aber es ist eben nicht, er ist nicht der Erfinder des Punk im Islam. Ne?
Nee, vielleicht weiß er das nicht. Ne? Und das ist ja wie, jetzt mache ich eine etwas komische Metapher, wie Richard Burton, die Quellen des Nils sucht und dann unterhalten sich da zwei im Kongo und sagen, was macht dieser Weiße denn da? Und dann heißt es ja, der sucht die Quellen des Nils und dann lachen die sich kaputt. Weil es ist natürlich nur der andere, der die Quellen des Nils entdecken will. Genau. Wir kennen die ja schon. Ich fand diese Szene, wo die sich auf die Brust, ne, das ist halt diese Hussein, in Martyrium wird gedacht, das ist was ganz Alteingewurzeltes. Das war die einzige Szene, wo weder gesungen noch gelabert wurde und die war auch eine der stärksten Szenen. Ja, da kam irgendwas zur Deckung und irgendwas fand zu sich selbst. Also er ist ja eigentlich jemand, der total offenkundig diesen Identitätskonflikt hat und auch verkauft und auch am Laufen hält. Und irgendwie ist da was, war da alles miteinander identisch, aber was das war, müsste man jetzt gucken.
Na, er verdankt Pakistan letztendlich auch, dass er stabilisiert wurde. Er hätte ja kippen können. Und letztendlich ist es auch ein Dank diesem Land gegenüber. Und dann ist er noch, hat er noch ein bisschen weiter gegraben mit seinem Umfeld, mit seinen Freunden, die alle aus Pakistan.
Und bei denen hat es ja auch was ausgelöst. Genau. Der andere ist ja auch in dieser inszenierten Aufnahme mit dem Mikro, hat er offenkundig irgendwie gemerkt, so wie er jetzt lebt, das ist das falsche Leben im Falschen. Und das hat auch irgendwas ausgelöst, irgendwie, also diese Rückkehr zu den Wurzeln. Der hat ja richtig geweint. Ja,
so, ne? Gleichzeitig ist er auch nicht sicher, ob da der Islam ihn wirklich für immer in ihm sein wird. Ne? Das ist einfach auch eine sehr starke Religion und er wird immer dahin gehen wollen Und er ist sich nicht sicher, ob das tatsächlich das Richtige war, sich das jetzt letztendlich anzutun, mit dem Islam so stark in Kontakt getreten zu sein. Weil das ist ja auch was sehr Schönes, also die Aufnahmen der Moscheen und so, das ist ja, man spürt es doch, ne? Was für eine Kraft es letztendlich hat und auch auf ihn auswirkt, immer noch.
Ja, das heißt, sie versuchen da irgendwas, sie versuchen sich in dieser Migrationsexistenz irgendwie einzunischen, indem sie alles ironisieren. Ja? Ja. Also wenn sie sagen, wenn wir schon nicht ernst genommen werden und haben keine Wurzeln, dann ironisieren wir alles. Und mit diesem Ironisierungskosmos fahren sie jetzt nach Pakistan und merken, das funktioniert so nicht. Das ist doch zu eine starke Kraft, die da doch irgendwie zieht und wieder Ernsthaftigkeit reinbringt. So.
Aber gut, dann reden wir, da müssen wir sagen, dann ist es wirklich sehr polar, weil ich habe jetzt nachgedacht über das, was Sie sagten und komme ein bisschen zu einem anderen Schluss. Wenn ich sage, eine steile These, diese Religion, die hat eine Kraft als Form, offensichtlich, es ist eine Form. Das ist ihre große Stärke. Wenn man sagt, was ist denn in dieser Form, dann würde ich sagen, das ist auch jetzt gut islamisch, die Lehre, nichts. Nichts. Es ist kein Inhalt. Der heißt Gott, dieser Inhalt, der alles meint, aber es ist die Form, die Selbstdisziplinierung. Darin besteht die Kraft dieser Religion, dass diese Riten eingehalten werden. Und da nimmt er ja teil, sobald er in dieser Welt ist, ist er in dieser Form drin, wird er andächtig, demütig in der Moschee und so weiter. Und das Polare wäre dann natürlich so die Deregulierung als Punk, kann man eben, ich meine, das ist natürlich dann kulturwissenschaftlich im Nachhinein geredet, wenn man sagt, die hat natürlich auch ihre rituellen Formen und Mystifikationen, aber erstmal geht es um eine Art von Deregulierung. Bis hin zur musikalischen Form oder zum Anspruch, was Beherrschen von etwas ist. Ne? Aber das wird auch gesagt, Chaos. Das lebendige Chaos, also dieser andere Teil, sagen wir, Materialismus, Stofflichkeit, Energie, Chaos, Eros, was auch immer, dereguliert. Und am anderen Pol steht eine Religion, die, egal worum es geht, das ist dann auch bei den Sufis natürlich so, die Form des Einhaltens, des religiösen Bezuges macht die Kraft dieser Form aus. So. Das finde ich jetzt ganz, da muss man nicht jetzt drin oder draußen sein, wenn man so will, sondern das kann man beobachten. Und ich glaube, in dieser Polarität steckt etwas drin. Also zumindest wird das deutlich durch diesen Film in einer sehr klaren Weise. Ob das beabsichtigt ist, ist eine andere Geschichte. Aber das ist so die Dynamik, in der sich die Leute ja bewegen. Und da kann man natürlich darüber nachdenken, was bedeuten diese Hybrididentitäten in den USA. Da fallen einem ja andere Leute ein, die zum Islam übergetreten sind und dann politisch militant geworden sind in den USA. Selber, also nicht über Punk, sondern anders. Sagen wir, was ist das denn als Sehnsucht nach diesem Religiösen als eine spezifische Form, zu der dann auch Askese gehört oder das Martyrium oder solche Geschichten, ne? Das Fasten etc., was nicht gezeigt wurde.
Also ich meine, man sieht aber auch ja natürlich gewisse Gemeinsamkeiten. Also gerade diese Szene in dem Tempel, wo die sich auf den Brust klopfen, hat mich natürlich in der Körperlichkeit oder in der Ästhetik sehr an so einen Moshpit. Ja, im Punkrock erinnert. Oder vorher wurde Slam Dance genannt oder so. Und da könnte man, ich finde, das könnte man sich genauer angucken und sehen, aha, inwiefern ist denn diese Spiritualität, die in diesem Tempel oder was da eben durch die Körperlichkeit, geht es nicht mehr um irgendwelches diskursives Denken, sondern es geht wirklich um so ein Einswerden mit irgendwas. Lässt sich das nicht spiegeln in dem Moshpit auf dem Punkrock-Konzert, wo es auch nicht im gewissen oder zum gewissen Grad würde ich argumentieren, da geht es auch nicht mehr darum, dass das ganze Publikum mitsingt und genau der politischen Meinung ist und dass es da um Politik geht, sondern da geht es in dem Sinne um laufen lassen, ja, um sich gehen lassen, in, wie er am Ende auch sagt, so benevolent chaos. Ja, und ich finde, dieses benevolent chaos ist in dem Sinne gar nicht so anders als vielleicht dieses benevolent chaos in die Leute da in der Moschee sich gegenseitig. Und ich meine, das ist natürlich viel konzertierter und ein anderer Rhythmus und sowas, aber ich sehe da eher eine gewisse Gemeinsamkeit. Und das fand ich ein schöner Anspruchspunkt. Also so, weil den könnte man so eigentlich gegenüberstellen oder so Bilder von beiden schwärmen schon fast.
Also ich finde das natürlich sehr gut beobachtet und sehr intelligent argumentiert. Trotzdem sage ich, das ist die Stimme eines typisch westlich polykulturell routinierten spielerischen Subjekts, was Sie jetzt sagen. Weil das landet dann, dass man sagt, ja, Punk ist ja auch nur eine Art Islam oder Islam ist ja auch nur eine Art Punk. Und das würde ich sagen, das stimmt dann doch nicht. Ne? Also, weil da geht es dann doch um was anderes, obwohl ich sie jetzt irgendwie auf diese Fertige gesetzt hatte, die das natürlich auch, ja, klar. Also, das Problem ist, dass man dann immer sagt, spontan generierte Formen sind sowas wie Ersatzreligiosität. Und dagegen hätte ich was. Ja? Sagen wir, Punk bildet auch so eine Art symbolische Mystifikation aus. Nur weil da natürlich auch, weil es kodiert ist, natürlich ist es kodiert in spezifischer Weise. Also ganz absichtlich ja auch. Aber dieses Kodiertsein ist noch nicht eine religiöse Form und so. Ich denke, es geht dann schon um was anderes, weil der Bezug des, was zwar ähnlich ist, also was Sie zitiert haben in dieser Art, aber das Ziel des Erlebens oder die Vergegenwärtigung ist eine andere. Also ob jetzt das Hedonismus ist oder Transzendenz, um jetzt ganz schlagwortartig einfach zwei Fluchtlinien zu sagen, das ist dann schon, das macht einen gewaltigen Unterschied. Und da muss man nicht, da kann man auch in der dritten Position sagen, das ist nicht eine Verteidigung des Dogmatischen und es ist auch nicht eine Dekretierung von Inhaltslosigkeit, von Hedonismus, wenn man sagt, das ist jetzt dieses Selbsterleben und da scheint mir schon das US-Amerikanische zu sein, schon dieses Bewegende, ist immerhin die einzige Verfassung auf der Welt, die das Streben nach Glück für ein Grundrecht hält, was philosophisch eine heikle Angelegenheit ist. Pursuit of Happiness als Grundrecht kommt ziemlich am Anfang der amerikanischen Verfassung. Und das ist was Bemerkenswertes, das inkorporiert sich oder schon auch in diesen Leuten, in der Bewegung, auch in den Freaks. Auch die Freaks sind eben, obwohl sie dann auf dem Kleinbürger Felsen zu zerfallen drohen mit Easy Rider und so, aber auch die Freaks sind gute Amerikaner. Sie sind beseelt vom Eros des Freiheitsversprechens, des Individuums. Und das, wenn man dann nach Pakistan geht, so jetzt, da passiert dann was anderes. Und da finde ich, ohne dass ich es gut artikulieren kann, da steckt einfach viel Reibung drin. Ja?
Was ja, da passiert. Der Punkt ist ja irgendwie, die erste Frage war ja, gibt es irgendwie, also gibt es da auch Punk? Und dann wäre ja doch die Frage, ob das nicht, also wenn wir sagen, das haben die offenkundig abgelehnt oder so, aber ich meine, wenn man halt guckt, was gibt es für Elemente und dann ist halt das Gemeinschaftserlebnis und die Ekstase und irgendwie der Kodex oder so, ob das da noch nicht doch in diesem Rahmen dann halt einfach Spiegelung und Ähnlichkeiten gibt und die treffen dann aufeinander. Also dann wäre der Sufi, auch der dunkelhaarige Weißbärtige, den Sie da treffen, das wäre dann das Korrelat zu irgendeinem Guru hier.
Gut, wer möchte noch was sagen jetzt? Der oder die sage es bitte. Man muss auch nicht anknüpfen. Naja, sonst sind wir ja langsam auf dem Abspruch. Ja? Wenn jetzt niemand mehr was sagt. Wir nehmen das ja alles mit, auch als Anregung, darüber nachzudenken. Und ich hoffe, dass wir also in den nächsten Semestern fortsetzend einige von unentdeckten Aspekten der Subkultur noch zeigen können hier oder vielleicht auch einige Skurrilitäten oder am besten eben beides. Also, weil es gibt auch das Singulär-Skurrile, das sich schlecht auflösen lässt, was aber immer wieder anstößt und es gibt dann anderes. Also wir machen hier weiter und ich hoffe, dass wir uns dann hier, oder bin ziemlich sicher, dass wir uns hier zwar nicht im Sommersemester wieder begegnen, aber dann in einer näheren Zukunft, wenn Sie auch weitere Früchte der Weisen in den Orient dann mitbringen in den nächsten Monaten und auch Jahren. Okay, Dankeschön und einen schönen Abend.